Wunderschönen guten Morgen, ihr hört Inside Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu, du bist der Daniel und du bist der Micha.
Morgen.
Morgen.
Hi. Wir sind zum Brunchen zusammengekommen, um über den Aufreger der Woche zu reden. Ein Trommelwirbel bitte, Micha. Fast so gut wie bei Boris früher.
Ach Mist, ey, das ist ja auch nur meine Sprudelflasche und nicht der Tisch. Besser?
Ja. Der Aufreger der Woche. Wir müssten eigentlich so einen Einspieler haben. Wir müssen uns mal hier so ein Soundboard.
Micha hat doch so ein Soundboard, wo er dann so Effekte einspielt.
Der kann immer nur die Stimme verzerren.
Ich mach das mal nach. Bam, bam, bam.
Ja, jetzt muss der Sprecher doch kommen.
Ja, achso, ich? Nein, du bist doch der Sprecher.
Ach, so, ach Mann. Das ist nur alles in der Post-Production oder schon alles gemacht. So, befragen wir doch mal Today's Gaming Drama, mein Lieblingsblog aller Blogs, aller Tumblr-Blogs, was die zum Thema der Woche geschrieben haben. Und dort steht einfach nur ganz kurz und knapp, Game has Glitch. Gemeint ist natürlich eine nicht ganz glückliche Release-Woche, dass nicht nur Assassin's Creed Unity hat nicht ganz so den idealen Launch erwischt, Daniel. Hm?
Ja, also das Spiel kam raus, hat komischerweise relativ ordentliche Tests bekommen. Und als es dann draußen war, dann häuften sich, es war so eine Gemengelage irgendwie. Also ich habe irgendwie das Gefühl, man muss da eigentlich mehrere Aspekte trennen. Und zwar einerseits war natürlich dieses Spiel sowieso recht kritisch beäugt, weil halt zwei Assassin's Creed rauskamen innerhalb kürzester Zeit. Und dann waren da so Sachen drin, die vielleicht nicht so ganz glücklich waren. Es gab wieder diese Zeitbeschleuniger, Micropayments, die es aber auch schon in den vorherigen Teilen gab. Also sprich, du konntest dir halt alle Schätze auf der Karte irgendwie kaufen und dann hast du die halt kriegst auf der Karte angezeigt, brauchst du nicht alle einzeln suchen oder kannst dir irgendwie schneller Währung kaufen, damit du deinen Charakter schneller hochleveln kannst. Und das war dann halt zu Recht auch irgendwie kritisiert worden, weil man sagt, ja, man hat ja schon 60 Euro oder teilweise bis zu 90 Euro, wenn man irgendwie so eine Deluxe Digital Edition oder sowas gekauft hat, inklusive Season Pass, dann bist du über 100 Euro los und dann wirst du nochmal in Anführungsstrichen gezwungen, da Quatsch zu kaufen. Wird wahrscheinlich zu Recht kritisiert. Und dann waren auch so Aspekte drin, wie dass man bestimmte Truhen nicht öffnen konnte, die muss man erst in der Companion-App freischalten und Und dann kamen Sachen dazu, die völlig losgelöst von dem Thema waren, nämlich, dass es offenbar halt Grafikfehler gab, Glitches gab, das Spiel kämpft an manchen Stellen so ein bisschen mit Framerate-Einbrüchen. Dann kam dazu, dass ja auch von vornherein kritisiert wurde, dieses, wo Ubisoft sich ins Fettnäpfchen gesetzt hat mit, ja, also Frauen sind zu schwer zu animieren und deswegen haben wir keine weiblichen Hauptcharaktere. Und da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, da ist halt ein PR-Debakel nach dem anderen ist diesem Spiel im Gesicht explodiert und es ist einfach unter einem völlig schlechten Stern gestartet und weiß ich nicht, das hat sich dann auch so ein bisschen durch Social Media verselbstständigt und jetzt ist es halt gerade auch en vogue auf Assassin's Creed Unity rumzudreschen und dann spielt man es halt und stellt fest, oh, das ist ja voll super. Aber ganz kurz noch, wir wollen jetzt es wird noch einen separaten Cast geben. Wir plaudern jetzt hier nur aus Mangel an Themenüberfluss mal über sowas. Aber es ist jetzt so, dass wir nicht über das Inhaltliche von dem Spiel reden.
Genau, also es kommt natürlich ein Unity-Cast, wo wir auch diese Probleme nochmal ansprechen werden, gerade was In-App-Purchases angeht und so weiter. Einen ganz, ganz wichtigen Punkt fand ich auch an dieser Aufregung, damit ging es eigentlich los, am Launch-Tag selber. Wurde eifrig diskutiert in Amerika, weil da wurde das Spiel zwei Tage vorher released. Das heißt, die ganzen Testberichte, die wir jetzt gesehen haben, der Polygon und ganzen großen Magazine, haben ja quasi zwei Tage vor dem Release in Deutschland diese Testberichte veröffentlicht und für uns war das alles ganz normal. Und bei Polygon haben sich dann eben auch so Kommentare gehäuft und Opinion-Artikel, Also Zitat, how Assassin's Creed Unity weaponized review embargoes. Ben Kuchera hat dann ausführlich einen Artikel darüber geschrieben, dass sie quasi von Ubisoft einen 12-stündigen Embargo oder ein Embargo aufgelegt bekommen haben, die ganzen großen Magazine, dass der Testbericht erst 12 Stunden nach Release des US-amerikanischen Starts veröffentlicht werden dürfen. Was natürlich im Zuge der ganzen Berichte dann, dass das Spiel nicht ganz so gut geworden ist, dass es ein paar Bugs hat, dann natürlich einen sehr faden Beigeschmack mit sich bringt, als wenn das so ein strategisches Mittel gewesen wäre, um quasi die Erstkäufer davon nicht abzuhalten. Oder wie sagt man da? Also quasi in die Falle laufen zu lassen, jetzt mal blöd gesagt.
Das ist schon einfach, also das ist ja nochmal ein dritter Aspekt, die Presse. Also das darf man jetzt irgendwie, ist der nächste Punkt dieser Gemengelage. So ein riesen Bowl of Shit, der einfach irgendwie immer weiter umgerührt wird und langsam vor sich hin blubbert. Also das ist schon einfach eine Frechheit, Punkt. Also NDAs, schön und gut, ist halt so, kann man jetzt drüber streiten, ob die gut oder schlecht sind, ob die teilweise möglicherweise so gar gut sind für die Presse, weil sie halt dafür sorgen, dass die relativ in Ruhe noch testen können und es nicht diesen Stress gibt, wer am schnellsten sein Review raushaut, sondern es wissen alle, der Markus Schwertl hat es ja auch in einem der letzten Brunch dieses Level Playing Field genannt, okay, es kriegen halt alle ihr Muster und dann haben sie halt bis zu diesem Datum Zeit, das zu testen. Und im Regelfall ist auch so, dass diese NDAs immer 1-2 Tage spätestens ablaufen.
Meistens so eine Woche vorher oder so, je nachdem, wie die Marketingabteilung dann die Werbekampagnen auch startet. Das hängt schon damit zusammen.
Wie weit das Spiel fertig ist.
Genau.
Also, das ist so teilweise, also das ist auch ganz unterschiedlich. Es gibt manche Publisher, da kommt das deutlich später und es gibt welche, die, da kriegst du die Testmuster irgendwie 3 Wochen vor Release und da denkst du ja, okay, das ist schon so weit fortgeschritten, aber gut.
Genau. Warum ich auch denke, dass es sinnvoll ist, eben, weil in Zeiten der, es gibt keine Heftabgabe mehr, ja. Also natürlich gibt es noch Heftabgaben, aber die Webseiten können ja jeden Tag diese Testberichte online bringen. Deswegen finde ich die NDAs insofern ganz gut, dass eben dieses Gerusche nicht losgeht. Spiel das Spiel jetzt über Nacht durch, damit wir morgen als Erste den Test online haben. Dafür finde ich sinnvoll, wenn es halt vorher aufhört, wie du gerade gesagt hast. Sobald die NDAs aber am Tag des Release-Tages aufhören, da wird ja dann schon immer so ein Auge gerümpft, so ist das ein gutes Zeichen, schlechtes Zeichen? Aber 12 Stunden nach Release kann absolut nicht akzeptabel sein. Da finde ich auch, dass die Magazine einen Teil der Mitschuld tragen. Also dass Polygon quasi erst danach gesagt hat oder Kotaku, ja hier, wir konnten erst danach, weil wir ein NDA haben. Natürlich dürfen sie während des NDAs nicht über den NDA sprechen, ist auch klar. Ich kann mir das eigentlich nur so erklären, dass sie...
Naja, sie hätten es ja nicht unterschreiben müssen.
Genau, aber dann hätten sie natürlich gar keinen Testbericht gehabt. Und wären dann erst jetzt zum Verkaufstag in den Laden gegangen und hätten sich Assassin's Creed Unity kaufen können, was natürlich für so ein großes Magazin, die von Klickzahlen abhängig sind, auch ganz schwer zu managen ist.
Und man muss ja auch mal dazu sagen, weil man jetzt sagen kann, ja mein Gott, dann läuft das NDA halt am Release-Tag ab, was soll das denn? Aber welches Spiel ist denn nicht schon irgendwie 2-3 Tage vorher draußen? Also kennt man ja selber, wenn man irgendwie bei irgendeinem Online-Versandhändler bestellt und es muss jetzt nicht mal der mit dem großen A sein, sondern es sind auch kleinere. Wenn das Spiel offiziell am Mittwoch rauskommt, dann haben es die Leute normalerweise eigentlich schon alle Montag, spätestens Dienstag, weil es wird ja immer schon ein paar Tage vorher verschickt. Und wenn man am Samstag vorher zum Saturn geht, dann haben die das meistens auch schon im Regal stehen. Und deswegen ist so, das wissen ja auch die Publisher in diesem Sinne, dass die halt sagen, gut, wenn das NDA am Release-Tag ausläuft, dann haben es die ganz krassen Hardcore-Fans wahrscheinlich alle sowieso schon entweder gepreordert oder halt schon so gekauft im Laden. Und das kann man natürlich, muss man nicht, aber kann man natürlich da eine böse Absicht unterstellen. Und das hat ja auch der Ben Kuchera gemacht, so im Sinne, hey, das war schon knallhart kalkuliert, dass man den Leuten das Recht auf eine Review verweigert und einfach hofft, dass der große Batzen an Verkäufen schon durch ist zu dem Zeitpunkt.
Und it's all about ethics in video game journalism. Spätestens hier hätte doch mal wenigstens diese Gamergate Bagage sagen können und sich mal richtig aufregen können, weil das ist nämlich ein Fakt, den ich den Magazin wirklich ein bisschen krumm nehme, dass sie solche NDAs überhaupt unterschreiben. Oder andersrum,
das ist Gamergate.
Oder eben andersrum, dann, ja, aber wenn wir schon mal über Ethik hier sprechen, dann hat dieses Magazin, finde ich, eine Verantwortung gegenüber den Lesern, oder? Bei diesen NDAs.
Ja, ja.
Und ich glaube, das ist den Leuten einfach nicht aufgefallen in den Redaktionen, dass das 12 Stunden dann, also auf die Uhrzeit hat wahrscheinlich keiner mehr geschaut. Die haben wahrscheinlich
mir ist das auch nicht aufgefallen, weil ich dachte so, hey, kommt doch am 13. raus, ja. NDA läuft am 11. ab.
Die haben wahrscheinlich auch nur gesagt, ah, Release-Tag, okay, nichts Neues, also zack. Und dann erst wahrscheinlich an dem Tag gemerkt so, hey, sag mal, da steht ja 16 Uhr oder so. Ziemlich, ziemlich krass. Aber Ubisoft hat sich auch schon entschuldigt und hat gesagt, sie werden das auch nicht mehr machen. Also da hat es zumindest einigermaßen dafür gesorgt, dass das jetzt eine Ausnahme gewesen sein mag. Habe ich auch so in der Form noch nicht gesehen, dass das Embargo wirklich länger dauert als der Release-Tag.
Jetzt aber, das war ja eigentlich gar nicht das Thema, über das wir dann eigentlich reden wollten, sondern so der Aufhänger zu dem ganzen Assassin's Creed Unity und so war ja schon auch unfertige Spiele in Anführungsstrichen, obwohl ich jetzt Assassin's Creed nicht als unfertiges Spiel bezeichnen möchte. Im Gegenteil, ich wundere mich fast sogar so ein bisschen, dass da so drauf rumgehackt wird und dass auch im Vorfeld die Leute, wenn dann rauskommt, so ja, das wird nur, was ist, 960p und nicht 1080p oder so. Irgendwie, die hatten noch so eine Zwischen Auflösung oder sie hatten keine 60 Frames, sondern halt irgendwie nur 30 oder sowas, um halt Grafikpower oder Rechenleistung zu sparen. Und also da ganz ehrlich, verstehe ich überhaupt nicht, warum die Leute sich da so krass drüber aufregen, weil also könnt ihr mal von irgendeinem tollen Gaming-Moment, den ihr erlebt habt, noch sagen, in welcher Auflösung das Spiel da lief oder ja, wie das
immer.
Okay, ja, du. Also, ein krasses Beispiel ist doch so Ico und Shadow of the Colossus. Ey, die Dinger haben geruckelt wie die Sau. Die sahen absolut katastrophal aus auf der PS2 und sind Klassiker und jeder kriegt Gänsehaut, wenn er drüber redet. Also, sind wir da einfach dämlich als Spieler?
Man verklärt es doch auch immer, die Grafik. Also, man erinnert sich doch nur noch an die tollen Momente, die man damals auf dem Amiga hatte. Wenn man die heute anschaut, die Spiele, dann denkt man sich, oh Gott, sah das schlimm aus. Also, das, deswegen verstehe ich diese Aufregung immer gar nicht.
Man braucht halt jedes Jahr, also das ist ja irgendwie so ein ungeschriebenes Gesetz in der ganzen Gaming-Szene, man braucht jedes Jahr irgendeine Form von Boomern. Und die letzten 4-5 Jahre war es halt Call of Duty. Und dann gab es den Hohn. Oder Electronic, ja gut. Zu Winter Call of Duty, im Sommer EA. Also, aber ich wirklich, jetzt ist Call of Duty dieses Jahr auf einmal dann noch nicht so übel. Und Ubisoft hat eben halt jetzt mal in die Scheiße getreten. Und das macht den Leuten unheimlich Spaß, etwas zu haben, worauf sie ewig rumhacken können. Und dann so Mashup-Bilder machen und so lustige Grafiken auf Twitter posten. Das ist irgendwie, ich weiß nicht.
Es ist halt diese Meme-Kultur, die dann, so wie im positiven Sinne mit diesem Arrow in the Knee bei Skyrim, ist jetzt halt dieses Meme entstanden, irgendwie lustige Glitches in Unity zu finden. Und klar, wenn Millionen von Spielern das Spiel spielen, was halt potenziell ein paar mehr Bugs hat als vielleicht sonst, dann passieren halt solche urkomischen Sachen auch, weil die halt provoziert werden dann auch, ist ja klar.
Sind wir mal ganz ehrlich, also Assassin's Creed war immer so ein kleines bisschen glitchy. Also gerade so.
Deine Mutter ist glitchy.
Nein, also gerade so Sachen wie Assassin's Creed 3, das ist ja eigentlich auf der einen Seite wirklich fantastisch, was für Welten da gebaut werden. Auf der anderen Seite ist aber gar nicht zu vermeiden, dass da manchmal das Knie des Protagonisten merkwürdige Zuckungen macht oder irgendwelche NPCs so ganz merkwürdige Dinge tun. Deswegen war ich jetzt nicht besonders überrascht, dass es dann hieß, dass bei Unity auch so ein paar Fehler irgendwie drin sind. Aber es erweckt ja auch den falschen Eindruck irgendwie. Also es ist halt so, wie Daniel sagt. Das, was ich von Spiel bisher gesehen habe, das ist gar nicht vergleichbar mit dem, was dieses Gesamtbild in den Social Media Networks so suggeriert irgendwie. Also du denkst ja jetzt wirklich, dass alle 2 Sekunden irgendwie Gesichter ausfallen oder irgendwelche spastischen Bewegungen passieren oder so. Das ist aber gar nicht der Fall, sondern das ist also wirklich. Es ist ein übliches Maß an, wenn man das so sagen darf, an Assassin's Creed Glitches. Also nicht viel schlimmer als bei den anderen Assassin's Creeds. Und das wird hier einfach total heraufbeschworen und überstilisiert.
Ja, aber es ist ja jetzt auch nicht das erste Spiel dieses Jahr, was irgendwie unfertig auf den Markt kommt, gefühlt. Also das zieht sich ja gerade so ein bisschen durch. Liegt es oder ist jetzt die offene Frage, ist, liegt es an den neueren Konsolengenerationen, dass da einfach die Technik noch nicht so ganz, das Handwerk noch nicht so ganz sitzt, oder ist es irgendwie ein viel stärkerer Druck, der da jetzt irgendwie auf den
Publisher kommt? Darf ich mal, um deine Frage vielleicht ein bisschen zu präzisieren, was meinst du denn mit unfertigen Spiele? Also würdest du zum Beispiel Serverprobleme jetzt bei Drive Club auch unfertiges Spiel verbuchen? Weil da kann ja Spiel eigentlich nichts dafür, sondern das ist ja dann eher die technische Hintergrundstruktur.
Ja, würde ich jetzt schon auch damit dazu rechnen. Also Spiele, die halt zum Release nicht so das Spielgefühl bieten, was sie eigentlich versprechen.
Also, was ja auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass der Day-One-Patch völlig normal geworden ist für AAA-Spiele. Und damit wird auch fest kalkuliert in den Planungsabteilungen. Weil wenn so ein Spiel dann pünktlich zu einem bestimmten Termin raus muss, weil das Weihnachtsgeschäft jetzt direkt vor der Tür steht oder so, dann wird auf Biegen und Brechen auf diesen Termin hingearbeitet. Und alles andere, was auf irgendeine Art und Weise tolerierbar ist, irgendwelche Fehler, die, wo man sagen kann, okay, die Zwischensequenzen in Alien ruckeln etwas, jetzt nicht so schlimm für das restliche Spiel. Das schieben wir auch später. Oder irgendwelche anderen Sachen. Das wird dann meistens auf einem Day-One-Patch oder auf den späteren Patch hingeschoben, weil andere Sachen eben Priorität in der Production-Pipeline haben. Und der ist normal. Also ich habe wirklich in den letzten 2 Jahren, also auch schon auf der PS3 und auf der 360, kein Spiel, also kein größeres AAA-Spiel installiert, ohne dass ich mir direkt einen Day-One-Patch ziehen musste. Und das ist nicht so, dass es ein paar Kilobyte sind. Also bei manchen Spielen sind es wirklich winzige Patches, weil, keine Ahnung, Mini-Fehler korrigiert wird, der irgendwie im Nachhinein nach der Pressung noch aufgefallen ist. Aber Sniper Elite 3 zum Beispiel hatte einen 15 oder 5 Gigabyte Patch und Halo, diese Master Chief Edition, die ich kürzlich vor einer Woche eingelegt habe, da musste ich ganze 15 Gigabyte runterladen, weil der komplette Multiplayer-Modus gar nicht erst auf der Disc war. Und das ist eine Praktik, wo du dich fragst, wozu denn noch eine Disc kaufen? Ja, ist doch völlig
anders. Ich glaube, ich sogar mehr als 15. Das ging kurz vor die 18 Gigabyte. Und das ist schon, wenn du überlegst, das erste Halo auf der Xbox 1, doch, die hatte schon DVD-Player, jetzt gerade überlegt, ob es noch CD-Ära war, aber selbst da, ich meine, 15 Gigabyte sind wahrscheinlich irgendwie 6-7 Mal Halo 1 oder sowas. Also von der Menge her einfach.
Es ist so abgefahren und es ist ärgerlich. Es ist natürlich, gut, im ersten Moment für den Erstkäufer denkst du, ja gut, drauf geschissen, dann lade ich mir das jetzt halt runter. Bei 50 Gigabyte natürlich ein Ärgernis, weil du denkst, du kannst das Spiel jetzt einlegen und dann musst du dann doch irgendwie den ganzen Abend warten, bis diese riesige, ist ja schon eine Menge, also je nachdem, was für eine Internetleitung hast, war das ja schon einen halben Tag bis zu einem ganzen Tag, je nachdem. Aber auf der anderen Seite ist das halt aber auch so ein, du hast ja im Prinzip schon kein komplettes Produkt da drauf. Also ein Patch hinterher zu schieben. Der Name sagt es ja, ist ja wirklich wie ein Pflaster. Also du machst dann, wenn da 1-2 Fehler korrigiert werden, ist ja super. Das ist ein geiler Service, das noch gemacht wird. Man erwartet eigentlich normalerweise, dass es schon von vornherein so ist, so wie es früher auf, keine Ahnung, PlayStation 2 war. Hast du eine Disc gekauft, da war es halt komplett. Und das war dann so. Aber ganze Spielbestandteile rauszunehmen oder erst hinterher zu planen, irgendwie so Multiplayer-Modus, das ist der Hammer. Das sind ja irgendwie über 200 Maps oder so, die gar nicht erst auf der Disc irgendwie mit drauf sind irgendwie. Und die, wo jetzt nicht irgendwie mal kurz ein paar Codezahlen noch hinterhergeschoben werden, um da irgendwas freizuschalten, was ja wieder dieses DLC-Problem wäre, sondern echt, da fehlt was komplett auf einer Disc, die sowieso schon 50 Gigabyte fasst irgendwie. Und da müsste es locker drauf passen.
Was ja auch eigentlich absurderweise dem kompletten Sinn der Master Chief Edition wieder läuft, weil man ja eigentlich sich denkt, ach, dann kaufe ich mir die halt, damit ich das alles nochmal schön für die aktuelle Generation so schön zum Archivieren habe, damit ich jederzeit, wenn dann irgendwie mal Kumpels vorbeikommen und wir sagen so, ach, wisst ihr noch damals Halo 1 und so und ach komm, das spielen wir jetzt nochmal und dann hast du was wahrscheinlich in ein paar Jahren hast du eh wieder ausgeschissen, weil dann geht das wieder nicht mehr, sind die Server schon wieder abgestellt.
Ja, und, richtig. Das ist also für mich als Computerspielsammler, ist es natürlich ein Grauen, also diese Praktik. Also auch generell, DLC ist allgemein Grauen, Prügelspiel zu kaufen und dann fehlen da 4 Charaktere, ist sowieso schon schlimm. Dass dann aber ganze Spielbestandteile dann komplett wegfallen, ist natürlich völlig absurd. Und ich meine, auf kurz oder lang wird sowieso alles wahrscheinlich irgendwie auf Downloads hinauslaufen, zum größten Teil. Was ja bei kleineren Spielen auch normalerweise der Fall ist, so Steam-Veröffentlichungen oder irgendwie Xbox Live und alles. Aber weißt du, das Ding heißt schon, die Master Chief Collection. Und bisher war es bei den HD-Collections halt so, dass die Spiele halt komplett drauf waren. Und da war es genauso, wie du sagst. Du hast es im Regal und Ziel ist ja, wenn jetzt zum Beispiel bei den PS3-Collections dann irgendwann die ganzen Server abgeschaltet werden und so, du dann aber sagen kannst, geil. Das sind jetzt wirklich Sachen, die bewahre ich auch mehrere Jahre lang auf und kann die dann danach nochmal spielen. So. Und hier, in ein paar Jahren, wenn Xbox One nicht mehr ist und wenn Microsoft vielleicht lange aus dem Konsolengeschäft ausgestiegen ist und, keine Ahnung, Sega ist wieder da, irgendwas passiert da, also die Videospielwelt dreht sich einmal komplett um. Und dann wirst du versuchen, nochmal Halo zu spielen. Und kannst es nicht, weil der ganze Multiplayer-Modus weg ist und wahrscheinlich noch irgendwelche wichtigen Patches für den Singleplayer fehlen, weil im dritten Level der Master Chief plötzlich durch die Decke fällt. Was soll man machen?
Aber also erstens kurze Anmerkung dazu noch, ich finde, das ist in der neuen Konsolengeneration schon einen Tick angenehmer geworden mit den Day-One-Patches, weil man ja oft schon anfangen kann zu spielen. Also sprich, du hast nicht das wie früher, dass du komplett rausgelockt warst aus dem Spiel und nichts machen konntest, sondern du kannst dann schon mal anfangen und dann ist es halt so, ja, du kannst schon mal mit dem Singleplayer irgendwie anfangen, das Spiel lädt im Hintergrund die restlichen Daten runter und dann ploppt irgendwann die Meldung auf, du kannst jetzt weiterspielen. Oder du kannst jetzt kurz rausgehen und dann aktualisieren wir das mit dem Patch und dann ist zum Beispiel auch der Multiplayer verfügbar oder dann sind dann steht da immer dabei certain network features are unavailable oder irgendwie sowas und das finde ich, das ist zumindest eine angenehmere Art und Weise, als es jetzt noch bei der PS3 oder Xbox 360 so war, wo du halt wirklich das Spiel ausgepackt hast, hast es rein und es ging nichts. Du musstest warten, bis du den Patch runtergeladen hast. Und das hat natürlich dann extrem genervt. Aber um an der Stelle vielleicht mal, damit auch mal eine Diskussion entsteht, so mal ein bisschen so diesen Devil's Advocate zu spielen, haben wir da auch irgendwo so ein gewisses krasses Anspruchsdenken entwickelt? So dieses, dass wir auch als Spieler immer jetzt alles sofort und jetzt gleich haben wollen und also dass wir einfach dieses, hey, das Ding, ich will das Spiel wirklich um 0:01 will ich auf den Server stürmen und losballern und oder losfahren oder was weiß ich was. Und ich will, wenn der Warlords of Draenor DLC startet, will ich sofort dabei sein. Und ich meine, das ist doch eine Katastrophe mit Ansage. Ja, weil ja alle so denken, ist doch klar, dass die Server dann abrauchen. Also ja. Müssen wir Spieler da auch einfach mal ein bisschen entspannter sein und halt sagen, hey, da nicht halt auf Blizzard oder die ganzen Publisher eindreschen, sondern einfach auch mal sagen, ja, mein Gott, dann spiele ich es halt mal 2 Tage später.
Ja, das wäre so, es ist so einfach quasi. Das würde ja alle Probleme lösen. Also wenn du Insert Moin hörst, du hörst ein Spiel, was dir gefällt, dann warte 3 Wochen und kauf's dann. Ja, weil dann hast du in der Regel...
Moment, wenn du Insert Moin hörst, dann ist das Spiel ja schon 3 Wochen alt meistens.
Also, eben. Und dann hast du genügend Zeit dazwischen. Du kriegst das Spiel A billiger in der Regel. Ja, viele Spiele, die irgendwie nicht so mega Kritiken kriegen, fallen ja deutlich im Preis. Micha kann das bestätigen. Ein paar Wochen später kriegst du das Spiel deutlich billiger. Du hast meistens schon den 2. oder 3. Patch und du hast nicht mehr den Ansturm bei Multiplayer-Spielen. Und du hast aber trotzdem noch genügend Leute, die spielen. Also eigentlich ist das ja die logischste Herangehensweise, wie du dieses Hobby genießen solltest und dich von diesem ganzen Hype möglichst fernhalten. Das Problem ist aber, finde ich, dass die Publisher, also gerade Ubisoft ist da ja der Meister da drin, die Leute richtig heiß zu machen auf so ein Spiel. Also wie sind wir auch selber hier abgegangen und haben uns über den Watch Dogs Trailer auf der E3 gefreut, ja? Und haben gesagt, ich kann nicht mehr warten und bei The Division und ich will das jetzt gerne spielen, das hat mich total angemacht. Und die haben ja auch ein totales Händchen dafür, in diese Trailer, in diese Teaser, in alles, was man über dieses Spiel mitkriegt, so viel Energie reinzupacken, dass du Bock hast, dieses Spiel zu spielen und möglichst sofort. Da sind die ja wirklich, wirklich gut da drin.
Ja. Und man glaubt es halt aber auch immer wieder, ne?
Ja.
Weil man ist bei Watch Dogs drauf reingefallen, man ist bei Destiny drauf reingefallen und man freut sich wie ein Irrer auf The Division und man weiß genau, dass es wahrscheinlich auch nicht so brillant wird, wie man es jetzt erwartet und dass wahrscheinlich auch die Grafik ein bisschen runtergedreht wird und dass möglicherweise dieses ganze Online-Connected Persistent World dann doch nicht so funktioniert, wie es versprochen wurde.
Ja, und Ubisoft hat sich da so ein bisschen sein eigenes Grab gegraben, gerade in der Gülle, in der sie jetzt gerade drinstecken, die ist schon auch ein bisschen hausgemacht, auf jeden Fall.
Also ich weiß nicht, ich seh das unter, also wir werfen jetzt 2 Sachen in einen Topf. Also auf der einen Seite natürlich die reinen Singleplayer-Klamotten und dann diese Server-Sachen. Also zum Server-Zeug muss ich sagen, hier habe ich euch voll recht, weil ich meine, so ein Server, der irgendwo extern irgendwo an einem dir völlig unerreichbaren Platz der Welt sitzt und unkontrollierbar ist. Also ein gewisser Unsicherheitsfaktor. Und da können sich manche Hersteller auch ganz schön anstrengen und tolle Sachen aufbauen. Aber manchmal klappt es dann doch nicht so gut, weil man sagt ja immer wieder, dass der Live-Test mit vielen Spielern auch im Praxisfall etwas schwierig zu testen ist mit dem eigenen Code im Hause. Und das glaube ich den Herstellern auch. Also wenn dann jetzt Millionen von Spielern plötzlich auf die Server einprasseln und wollen jetzt alle Drive Club spielen, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die Kapazitäten platzen, weil das sind ja vielleicht dann irgendwie nur ein paar Codezahlen, aber die haben halt eben in der mit dem millionenfachen Multiplikator entsprechende Auswirkungen auf die ganze Serverstruktur. Und das, da gehen die ja vor lauter Langeweile. Ja. Und das ist wirklich so eine Sache. Okay, also dass da ein Spiel zum Launch mit so einer großen Multiplayer-Komponente, also sowas wie Destiny oder
Diablo oder so.
Ja, ja richtig, ja. Diablo oder halt so Massively Multiplayer-Gedöns oder keine Ahnung, irgendwas anderes, setzen sie hier Spiel X ein. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das etwas ist, was man sich vielleicht erstmal nach so 2-3 Wochen angucken sollte, wenn man schlau ist und geduldig sein kann. Und aber bei so Sachen wie Assassin's Creed oder generell Erfahrungen, die ja auch auf eine sehr starke Singleplayer-Komponente setzen, die eigentlich in sich geschlossen sein sollte, dem theoretischen Faktor des Download-Contents mal ausgeklammert, das wäre ja so, als würdest du ein Buch kaufen und das Buch wäre voller Typos. Ja. Also, und das geht nicht, das ist scheiße, weil du kannst ja, also das wäre.
Und die Auflösung wird erst nach dem Kauf dir zugeschickt per Post.
Ja.
Die letzten 20 Seiten.
Guck mal, also du kaufst doch auch keinen Film, wo die Filmmusik fehlt oder wo die Computereffekte nicht richtig zu Ende gerendert sind. Oder? Das wäre ja ungefähr vergleichbar. Also ich finde, so ein Singleplayer-Spiel, was ja in sich geschlossen ist, das darf auch ruhig mal komplett sein.
Kaufen macht es keiner, aber ich erinnere ja nur an die Star Wars Leaks und sowas, wo sie dies gab's, dies Episode 1 Leaks, wo es den Film schon ohne, ich weiß gar nicht, wo der dann herkam, wahrscheinlich auch von irgendeinem Test-Screening oder was weiß ich was, ohne Special Effects. Und da ist der halt schon sehr müde.
Es gibt ja tatsächlich die Praktik, dass man bestimmte Kinofilme, die noch nicht, wo die Computereffekte noch nicht komplett durchgerendert sind, dass man die trotzdem schon im Osten der Welt zeigt, also so im russischen Raum und so weiter, weil man sagt, dass der allgemeine Anspruch an Computereffekten dort nicht so hoch ist. Und mit den Kinoeinnahmen, ja, wirklich kein Witz. Und mit den Kinoeinnahmen finanzieren dann natürlich die ganze Postproduktion dann trotzdem noch weiter und arbeiten weiter an dem Film. Und dann kommt die Veröffentlichung im Westen.
Ist ja wie Early Access.
Ja, gibt's tatsächlich. Ist kein Witz. Also es gab das ein paar Mal. kürzlich bei einem Film mit Kirsten Dunst sogar. Wie hieß denn der? Upside Down oder so, so eine Liebesgeschichte, wo sehr viele Computereffekte drin, weil zwei Planeten so gegenüberstehen und die mussten da viel mit Tricks machen und da ist denen irgendwie das Geld ausgegangen und sagt, ach weißt du, die sind das hier nicht so gewohnt, also zeigen wir den Film schon vorab. Ich weiß jetzt nicht, ob Kino oder Heimkino schon, ob sie den schon auf DVD rausgebracht haben und die Kohle haben sie dazu genutzt, so einen Film dann nochmal auf Vordermann zu bringen.
Sehr geil.
Und es ist krass.
Vielleicht sind wir der Markt für Assassin's Creed Unity.
Ich habe jetzt auch gerade versucht, so einen in Russia, keine Ahnung, Special Effects, Wait for You oder sowas, Gag zu machen, aber es ist kein guter eingefallen.
Russland ist natürlich jetzt der Name, der gefallen ist. Es ist auch andere Länder irgendwie, die jetzt nicht so große Kinokultur haben, aber ne, das sagt man dann gerne. Aber bei Spielen ist es ja teilweise, also finde ich habe manchmal das Gefühl, dass da auch sehr viel nachfinanziert wird mit DLC und so weiter und das ärgert mich schon massiv.
Ja, also nachfinanzieren, das ist ja dann irgendwie nochmal ein anderer Aspekt, aber was mich halt so, also ich, als Notizpunkt habe ich mir jetzt mal aufgeschrieben, der Richie Löwenstein hat auf seinem Blog einen Artikel veröffentlicht, wo er irgendwie drüber schreit, dass, jetzt hast du mich völlig rausgeworfen, das ist das Badesalz, oder? Headbanger hier.
Richie,
oder?
Ja.
Okay. wo er so sagt, so, ja, das ist total schlimm und besonders die angelsächsische Presse, die hat sich ja nur noch darauf spezialisiert, sich so gegenseitig hochzukreischen und einen Skandal nach dem anderen abzuwickeln und so nach dem Motto, die schreiben jetzt den armen Spielern ihren Spaß am Spiel kaputt und das fand ich dann schon ein bisschen arg kritisch, wo ich mir gedacht habe, okay, das klingt jetzt, also der Text könnte auch 1:1 jetzt von der PR-Abteilung so geschrieben worden sein, so nach dem Motto, alles nicht so schlimm, alles gar nicht so, glauben Sie bloß nicht, was die böse Presse schreibt, das Spiel ist völlig in Ordnung, so, also so ein bisschen wie der irakische Verteidigungsminister, der dann irgendwie noch da stand und gesagt hat, es gibt keine Amerikaner im Irak und so. Das ist alles Lügen der westlichen Presse und so.
Das ist doch alles Mainstream-Gaming-Presse.
Genau, ja. Und da muss ich halt schon sagen, okay, man muss jetzt, ich kann zwar einerseits nachvollziehen, dass man halt, also ich reg mich dann auch auf, wenn ich mir sage, wenn ich auf Twitter lesen muss, dass Leute sagen, Assassin's Creed ist ein technischer Totalausfall, wo ich mir sage, also ihr habt noch nie einen spielerischen, technischen Totalausfall gesehen anscheinend, weil das Spiel hat keine, nur weil da mal einmal die Texturen fehlen oder ist irgendwie.
Kein Gamebreaker-Bugs.
So. Genau, vielleicht mal eine Spielfigur irgendwie glitscht oder durch den Boden durchfällt, macht das Spiel nicht kaputt und du hast nicht diese Fehler, wie dass es abstürzt und dann irgendwie deine komplette Konsole einfriert oder so. Also zumindest ist das mir nicht passiert und ich habe bisher auch immer nur die witzigen Gags drüber gesehen, mit wo halt dann nur die Augen auf einmal so in der Luft schweben oder die Haare völlig irre zu Berge stehen oder so. Aber das war eher witzig, als dass es jetzt das Spiel kaputt gemacht hat. Und da muss ich sagen, okay, das ärgert mich dann auch, dass halt wirklich solche arg negativen Stimmen dann über dieses Spiel geschrieben werden, weil man halt gerade so auf dem Shitstorm, auf der Shitstorm-Bugwelle mitreiten will. Andererseits muss ich sagen, ja gut, aber es ist doch auch die Aufgabe der Presse, über solche Probleme zu berichten und dann zu sagen, oh, die böse Presse, die schreibt den Spielern ihren Spaß am Spiel kaputt, ist dann schon auch ein komisches Verständnis von, was die Aufgabe der Presse eigentlich ist.
Absolut, ne. Ich finde auch, dass die Presse muss ja darüber schreiben, weil sonst ist es wirklich eine reine Jubelpresse. Also dieser Produktjournalismus, den wird ja immer sehr schnell vorgeworfen, nur der erweiterte Arm der PR-Abteilungen zu sein. Und ich glaube, das genießen auch viele der Spielejournalisten, wenn sie dann mal auch mal über so Sachen berichten können, die halt nicht gut funktionieren, um diesen Eindruck ein bisschen zu besänftigen, oder? Und das ist auch ihre Aufgabe, finde ich auch.
Also du meinst jetzt, dass die das machen, um sich ab und zu mal zu sagen, so ja, guck mal, wir haben ja auch mal was Böses geschrieben, oder?
Ja.
Okay.
Interessante Theorie eigentlich. Ja, stimmt.
Nein, also ich würde mich als festangestellter Spielejournalist freuen, wenn ich solche Sachen auf den Tisch kriege, auch um über Sachen zu schreiben, die eben nicht immer nur positiv und toll sind. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres, glaube ich, als wenn du in dieser Branche arbeitest und Pressemeldungen umformulieren musst zu News-Einträgen auf Spiele-Webseiten, oder? Also da fühlst du dich doch in deinem Beruf nicht ernst genommen.
So. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Aber ich meine,
500 der nächsten 200 Gäste haben wir jetzt hiermit verloren, wenn wir die nochmal einladen wollen.
Aber ich hab irgendwie so das Gefühl, dass es halt immer nur Plus und Minus gibt und nicht so eine differenzierte, wie sagt man so schön, Berichterstattung dazwischen irgendwie so. Und ich glaube, dass gerade deshalb diese Extreme zustande kommen. Also dass solche Artikel, solche in Anführungsstrichen Hasstriaden oder extrem überkritische
News. Aber die Hasstriaden wäre auch ein schönes Ding.
Entschuldigung.
organisierte chinesische Verbrechen, die Hasstriaden.
Dass solche Artikel, die ganz besonders auf die Kacke hauen, was das betrifft, irgendwie. Sowas kommt ja nur zustande, wenn man. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ganze Spiele Jordan Lee so ein bisschen aus Extremen auch nur besteht. So, und dass man nicht unaufgeregt über solche Sachen sagen kann. Weil wenn Assassin's Creed mal ein paar Fehler hat, dann ist es nicht nur ein Spiel mit Fehlern, es ist gleich das schlechteste Spiel der Welt. Und wenn Ubisoft einen Fehler macht, dann ist es nicht nur ein Fehler, sondern es ist einer der übelsten Fehler, die je ein Mainstream-Unternehmen gemacht hat. Das wird immer so ein bisschen überhöht irgendwie so. Und so
das ist aber kein Spielepresse-Ding, oder? Also ich meine, wenn in Amerika ein Ebola-Verdachtsfall ist, dann gibt es gleich einen ARD-Brennpunkt und dann wird gleich so die von der Ebola-Epidemie und so, und es sterben aber jedes Jahr 5000 Menschen an Grippe oder sowas oder noch mehr, und da wird auch nicht von der Grippe-Epidemie, da gibt's überhaupt gar keine Berichterstattung drüber, weil es keinen mehr interessiert. Also dieses, dass man halt einfach irgendwas aufbauscht und dass es dramatisch dargestellt wird, um halt Leserinteresse zu generieren, das ist so ein prinzipielles Presseding und jetzt kein Spielepresse-Thema, um die mal ein bisschen in Schutz zu nehmen an der Stelle.
Na gut, das stimmt, ja. Banal so, ist es ja, aber banal ist es
mit an der Stelle.
Aber banal ist es ja trotzdem.
Ja, klar. Ja. Also wie gesagt, klar, man sollte halt dann irgendwie die Leute schon drüber informieren und auch schon dann irgendwie den Eindruck geben, aber mittlerweile bin ich aber auch der Meinung, dass es einfach so viele Quellen gibt, wo man sagen kann, wenn ich jetzt Spielemagazin XY überhaupt nicht glaube in den ihrer Testwertungen und selbst nicht nur dann, sondern im Grunde macht man doch selber schon diesen Querflug über alles und schaut mal so, was die anderen machen. Und mittlerweile sind die Magazine ja teilweise dazu übergegangen, auch schon so Testspiegel zu posten. Also so, okay, was schreibt die international? Ja, genau. Und dann kann man sich da, finde ich, immer schon sehr guten Eindruck machen. Also das ist ja nicht mehr so, dass man jetzt wie früher so man hat halt eine Zeitschrift im Abo und wenn man Glück hat, dann kann man vielleicht nochmal die zweite am Kiosk durchblättern und sieht, oh, die haben aber ganz anders gewertet für Spiel XY, sondern heute hast du ja genug Möglichkeiten, das dann irgendwie rauszufinden. Ja.
Oder? Ist richtig. Ja, ich hatte jetzt nichts zu ergänzen. Ich habe einfach nur genickt.
Ich habe auch nur genickt.
Ja, das kann man einfach nur nicht hören. Das ist blöd. Ich glaube vergessen. Ja.
Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also, weil man schon einerseits immer sagen muss, ja, okay, die Leute zahlen halt Geld, nicht wenig für ein Spiel. Und dann dürften sie halt eigentlich auch ein fehlerfreies Produkt erwarten. Aber andererseits würde man sich auch manchmal ein bisschen mehr Gelassenheit wünschen. Also, so nicht jeden Serverprobleme sofort dann irgendwie gleich drauf rumzuhacken, weil das ist halt, im Prinzip ist doch jeder Spielstart, wo es auf Server ankommt, ist doch ein kommerzieller DDoS, wo halt einfach alle kommen und dann diesen Server konzentriert bombardieren ab einer gewissen Uhrzeit. Und,
ja. Aber was die Bugfrequenz, also wir hatten ja jetzt hier, warum denn Spiele also eigentlich die Ausgangsfrage, warum die so unfertig veröffentlicht werden, so in letzter Zeit. Also man muss schon sagen, dass bei, zumindest auf Konsolen, da gab es ja diese Regel, wenn dein Spiel rauskommt, hast du keine Chance mehr, irgendwas an deinen Datenträger zu machen. Das heißt, als Spielehersteller wusstest du, okay, den Code, den wir jetzt da ins Presswerk geben.
Früher meinst du.
Ja, also wirklich so PlayStation 1, PlayStation 2.
Nintendo Seal of Quality.
Ja, und wie gut das war. Also natürlich waren die Spiele jetzt weitestgehend überhaupt nicht so komplex, weil man kann jetzt so ein Assassin's Creed oder auch, jetzt nehmen wir mal eine Fußballsimulation. Also sagen wir mal FIFA oder Pro Evolution Soccer, was da heute, das ist ja ultra krass, was da simuliert wird. Man muss sich da einfach mal so mit einer gewissen Distanz vor dem Bildschirm setzen und mal überlegen, wie viele verschiedene Routinen da irgendwie parallel laufen müssen, wie viele Variablen da berechnet werden, damit das ganze Fußballspiel also so realistisch wie möglich aussieht. Und wenn man ehrlich ist, die sind schon ziemlich nah dran an so einer Fernsehübertragung. Sieht einfach krass aus. PES letztens eingelegt und gedacht, Alter, was, das ist weit gekommen. Und früher, wenn man früher Computerspiele, also so ein erstes FIFA oder meinetwegen auch das erste International Superstar Soccer oder wie das hieß, auf dem Super Nintendo gegenübersteht, das ist ja lange nicht so komplex. Und deswegen gibt es da nicht allzu viele Möglichkeiten, da Fehler einzubauen. Vor allen Dingen aber auch, weil die Grafik 2D war und so weiter und so fort.
Daniel, dann redet der Micha gerade über Fußball.
Ich glaube, er verwechselt es.
Sind wir noch im richtigen Podcast?
Nein, was ich sagen will, aber es gab diese goldene Mitte, PlayStation 2. Also ihr habt es ja gerade mit Shadow of the Colossus und so gesagt. Da gab es natürlich Fehler, aber davon war nie irgendwas so brutal game-breaking oder so kaputt. Also ich habe es nie gesehen. Dass man Jack and Dexter. Sag jetzt nicht, in Jack and Dexter
gab's Fehler. Nein. Also das Problem ist, ich tue mich immer mit dieser Einschätzung, dass, weil du sagst ja in letzter Zeit und es gibt ja immer Day-One-Patches, also das heißt, sprich, die Spiele werden unfertig auf den Markt geworfen und da wird nachträglich irgendwie noch was gefixt und sonst was. Man darf einfach nicht vergessen, dass Spiele in der Qualität, in der durchschnittlichen Qualität massivst gestiegen sind. Und auch dieses Nintendo Seal of Quality, was immer so hochgejubelt wird und so auf dem NES, so nach dem Motto, hey, da war ja alles super, ist völliger Blödsinn. Es gab auch auf dem NES gab es eine riesige Bandbreite an Spielen, vor denen man den Leuten wirklich warnen musste, weil man einfach sagen musste, hey, das ist irgendein zusammengeschusterter Schrott von irgendeinem Kack-Publisher, von dem man noch nie gehört hat, und es kommt jetzt raus für NES, da redet halt, die kennt heute keiner mehr die Spiele. Ja, Wir haben halt nur noch die Zeldas und sonst was im Kopf und sagen, Mensch, die waren ja gepolished und da hat alles perfekt funktioniert, die hatten null Fehler. Klar, die gab's auch, die Spiele, aber es gab auch so am unteren Ende der Nahrungskette oder Bandbreite gab es die völligen Totalausfälle. Mhm. Die vergisst man heute einfach. Und die gibt es heute nicht mehr. Die durchschnittliche Qualität der Spiele ist massiv gestiegen. Also selbst ein heutzutage schlechtes Spiel, was wir als schlechtes Spiel bezeichnen würden, ist immer noch einigermaßen ordentlich spielbar.
Und selbst an den Spielen arbeiten mindestens 10-mal so viele Leute wie früher und 10-mal mehr Programmcode als früher.
Gebe ich euch absolut recht. Also die allgemeine Qualität der Spiele ist gestiegen. Aber du hast es ja, gerade schon einen wichtigen Hersteller genannt, nämlich Nintendo. Ein Super Mario 3D Land. Gab es dafür einen Patch?
Nee, weil es ging ja nicht, war ja technisch nicht möglich.
Nein, ich meine, für Wii gibt's doch Patches.
Ja, aber es ging. Ach so, du meinst jetzt, ich war jetzt noch beim NES.
Ist das nicht 3D? Ist es 3D? Das, ich meine, dieses Super Mario-Ding.
Ey, ja, Nintendo hat neulich mal einen Patch, also neulich, vor 2 Jahren oder so, gab's doch diese Aktion, dass da ein Spiel kompletten Gamebreaker-Bug hatte. Und dann musste man eine Speicherkarte geschickt bekommen mit einem Patch drauf. Konnte man bei Nintendo dann eben bestellen und dann hat man diesen Patch per Speicherkarte bekommen und musste den dann aufspielen.
Also was ich unterm Strich sagen will, die Relation, zu der Nintendo mal einen Patch zu einem Spiel raushaut, steht in keiner Relation zu Ubisoft oder Electronic Arts oder
ist aber auch ein bisschen unfair, weil die auf ihrer eigenen Konsole entwickeln. Da hast du natürlich noch mal ein bisschen Vorteil. Also ich finde auch Sony eigene Spiele haben auch selten irgendwelche Bugs-Probleme, jetzt mal von Bugs-Bunny-Probleme von Drive Club jetzt mal mit Servergeschichten abgesehen, habe ich immer das Gefühl, dass wenn du auf deiner eigenen Konsole entwickelst, hast du halt einfach einen Heimvorteil.
Die haben aber meistens auch alle schon Day-One-Patches. Ja.
Aber ich glaube, das sind Sachen, die man eben verklärt und ich glaube auch, dass wir in 10 Jahren nicht mehr über die Day-One-Patches der PS4-Ära sprechen werden, sondern halt über die tollen Titel, die wir da gespielt haben, wie Last of Us oder so.
Ja, aber weil wir die PS4-Titel nicht mehr spielen können, weil die Day-One-Patches uns die Spiele, also die da irgendwelche Fehler nicht raus. Wie gesagt, ich sehe das sehr kritisch. Ich finde das halt einfach sehr schade. Das ist halt wirklich, wir kaufen Remedenten-Exemplare.
Was für Dinge?
Das Remedenten-Exemplare. Das ist wie Ausschussware eigentlich. Es ist der Druck, wenn Druckfehler irgendwo auf einer Seite drauf ist, wird das Buch dann irgendwie in der Regel auf einen Korb geworfen und dann für 2-3 Euro angeboten und ist nicht an der Buchpreisbindung dann. Und das Gefühl habe ich halt bei den Spielen. Natürlich sind die Spiele 300 mal komplexer und sehr viel aufwendiger und es sind 3-4 Jahre Produktion. Und ich habe auch Verständnis dafür, dass so ein Produkt dann halt eben auch sehr schwer zu beherrschen ist, weil ich meine, Programmcode ist halt unheimlich kompliziert mittlerweile auch geworden, haben wir auch gesagt, durch die Welten und durch die Komplizität der Spiele, das ist Walker keine Frage. Aber dann muss man auch mal sagen, als Hersteller, shit, da haben wir uns jetzt einfach mal verkalkuliert, wir brauchen einfach ein bisschen mehr Zeit und einfach mal die Eier haben und sagen, nee, dann bringen wir es halt nicht.
Es geht ja nicht nur um Eier, es geht ja um Marketingpläne, es geht um Gehälter, es geht um ganze Firmenzweige, die davon abhängig sind.
Und das ist echt schade irgendwie, weil Nintendo sagt dann zum Beispiel, also deswegen sage ich immer wieder gerne Nintendo, ich bin jetzt kein Nintendo-Fanboy, aber die sagen dann zum Beispiel, Spiel ist nicht so cool, ja, dann geben wir den Termin halt eben, bringen wir es halt 2 Monate später
raus. Die können sich das aber auch leisten, 2 Jahre gar kein Spiel rauszubringen und haben immer noch Geld.
Ja, aber die Leute danken es denen auch, ne? Ja. Weil die Spiele sind dann vom Preisniveau halt auch deutlich höher. Also die Spiele selbst 2 Jahre später zu meinem Leidwesen, weil ich immer noch versuche, Donkey Kong günstig zu kaufen, aber die werden einfach nicht billiger. Die bleiben halt einfach das ist eine totale Preisresidenz. Die bleiben immer bei 30, 40 Euro. Warum? Weil die Leute wissen, dass Nintendo-Spiele einfach extrem gut produziert sind und auf die kann man sich einfach immer verlassen. Die kannst du blind kaufen, du weißt, du brauchst ein gutes Produkt, also wenn es was Hauseigenes ist, meine ich
jetzt. Ist sehr spekulativ, aber ich verstehe nicht zum Beispiel jetzt am konkreten Beispiel Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Rogue und Far Cry 4. Mhm. Ja, die kommen alle aus dem gleichen Haus. Warum Unity quasi schon raus musste jetzt zum Weihnachtsgeschäft, wenn 2 andere tolle Titel irgendwie das Portfolio hätten fürs Weihnachtsgeschäft schmücken können?
Das raff ich auch
nicht. Das raff ich halt nicht. Und das können wir, glaube ich, auch nicht erkunden hier oder ergründen. Aber es ist eine sehr komische Idee, finde ich, diese 2 Assassin's Creed gleichzeitig
rauszubringen. Das finde ich richtig komisch. Erkunden wir das doch mal. Weil bei Rogue ist ja so ein oldschooliges Assassin's Creed. Das ist ja quasi, Daniel, du hast gesagt, ein Add-on zu Black Flag, wenn man so möchte, ne?
Also es ist schon arg witzig, ein quasi Spiel, was 1 Jahr alt ist und dann kommt ein ähnliches raus, das schon als Oldschool zu bezeichnen. Die haben natürlich relativ deutlich sich an den ganzen Mechaniken, also sprich Seeschlachten und Schiffszeugs und Burgen, Festungen Beschießen von See und so. Die haben sich da sehr, sehr klar an Assassin's Creed 4, an den Black Flag orientiert, was meiner Meinung nach keine schlechte Entscheidung war, weil ich das
ja, weil es halt oldschool ist.
Ja, nee, ich war gerade überlegt, wie ich das irgendwie, wie ich da die Kurve kriege, weil es ist jetzt nicht unbedingt das beste Assassin's Creed, aber für mich ist das eigentlich auch gar kein richtiges Assassin's Creed mehr, sondern eigentlich eher so ein Pirates of the Caribbean, das Spiel. Ich fand das den Vierer hervorragend und deswegen stört es mich jetzt auch gar nicht, wenn da nochmal was rauskommt. Und es fühlt sich aber halt so an wie ein großer DLC. Also so sprich, dieses Schrei nach Freiheit war ja auch so ähnlich, dass man da halt gesagt hat, okay, da hast du dann noch irgendwie einen neuen Teil des Meers, den du beschippern kannst, dann hast du noch einen neuen Hauptcharakter und so eine Side-Story, die schon irgendwie mit diesem ganzen Universum so ein bisschen zusammenhängt, aber du musst jetzt nicht irgendwie, dir fehlt nichts im Hauptspiel und deswegen habe ich das halt so als großen, sehr großen DLC bezeichnet.
Black Flag war irgendwie wie sie dieses Pirate-Spiel, The Curse of the Black Flag, kennt ihr das noch von EA? Wo man so eine Piratenfrau gesteuert hat, die konnte dann auch von Insel zu Insel reisen mit dem Schiff und
ich spiele keine Spiele mit Frauen aus Prinzip.
Ich fand's aber auch gut. Aber ich verstehe die Entscheidung auch nicht. Vor allen Dingen kommt ja jetzt irgendwie parallel dann noch die Americas Collection raus. Da sind dann noch mal irgendwie drei ältere Assassin's Creed zusammengepackt irgendwie. Also es ist die totale Assassin's Creed-Packung. Und das ist so strategisch irgendwie, ich weiß nicht.
Das ist halt Weihnachtsgeschäft, ja.
Aber man muss auch schon mal, um es auf den Schutz zu nehmen, Watch Dogs ist verschoben worden, kurz vor Release, muss man auch mal sagen. Also von wegen, das macht nur Nintendo, sondern und jetzt, wer weiß, wie Watch Dogs gewesen wäre und was das für ein Shitstorm gegeben hätte, wenn die das vielleicht möglicherweise auch in dem Originalzustand, wie es im, ich weiß nicht, wann es geplant war, November rausgegeben hätten. Kam ja dann im, wann war das denn? 2-3 Monate später, ne? Ja,
so März, April oder sowas
war genau, das. Genau, März, April. Also da haben sie ja auch scheinbar rechtzeitig die Reißleine gezogen. Und
ach, wisst ihr, jetzt fällt es mir gerade ein. Entschuldigung, aber wegen Rogue, das ist ja Last Gen, fällt mir gerade auf. Und bestimmt haben sehr viele Leute sich noch keine neue Konsole gekauft. Und
ja, wollen trotzdem das ist klar, dass sie gesagt haben, wir wollen trotzdem, dass die Leute in Assassin's Creed zu Weihnachten spielen können, auch wenn sie nicht die neuen Konsolen haben.
Das ich glaube, das, ja, okay, dann erklärt das ja eigentlich. Das
aber spätestens Antwort. Jetzt nächste Woche mit Far Cry 4.
Ja, also ich verstehe ja schon Last Gen und Next Gen, dass da dann Unterschied herrscht und aber trotzdem ist doch die Zielgruppe, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die Zielgruppe ist, dass das zwei komplett unterschiedliche Gruppen sind. Ja. Ich glaube schon, dass die Spiele sich irgendwie gegenseitig kannibalisieren.
Gut, aber das können wir im Assassin's Creed Podcast dann nochmal analysieren. Dann würde ich sagen, können wir abschließen, oder? Ich meine, wir haben irgendwie. Ja, wir müssen jetzt irgendwie zum Ende kommen. Wir können ja nur eine Stunde hier weiter brunchen. Ich werde trotzdem Spiele weiterhin zum Release spielen, glaube ich, weil ich einfach Bock drauf habe. Ich glaube, ich werde das nicht hinkriegen, was du vorhin vorgeschlagen hast, Daniel, da irgendwie ruhiger zu werden. Ich weiß es, ich werde mich auch ärgern, aber ich glaube, es wird nicht viel helfen. Und ich glaube, dass die Spieler auch so bleiben. Ich bin
tatsächlich jemand, der sich da nicht so reinsteigert.
Nein, das sowieso, dafür bin ich zu alt.
Nein, also ich bin dann auch jemand so, klar ärgert es mich auch, wenn es nicht so funktioniert, wie ich das gern haben will, aber ich bin jetzt auch niemand, der da sich da so massiv reinsteigert oder der, also es gab ja jetzt sogar so eine, auf dieser White House Petition oder wie die heißt, diese Seite, wo man irgendwie da Petitionen ans Weiße Haus richten kann. Und dann, wenn die eine gewisse Anzahl von Stimmen erreichen, so wie bei uns, dann müssen die irgendwie dort von der geprüft werden oder sowas. Und da haben sie natürlich dann irgendwie das Warlords of Draenor eingereicht und sowas mit so, ja, der Präsident muss Blizzard dazu zwingen, dass dieses Spiel funktioniert.
Das ist natürlich peinlich.
Mir ist jetzt gerade der totale Release-GAU eingefallen, der vor Jahren rauskam. Erinnert ihr euch noch an Enter the Matrix?
Ja, klar.
Boah, und da gab es ja auch eine PC-Version und das Spiel war ja eh nicht so gerade so ein großer Kritikerliebling aus Gründen. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass wir, das war so eine Netzwerkparty und jemand hatte sich das Spiel gekauft und alle waren natürlich mega gespannt, weil ne, alle so in diesem Kino-Vibe waren und so. Und Spiel gestartet und dann fuhr da irgendein Auto los und das hatte eckige Räder.
Das kann der auch genau sagen, der hatte eine AMD-Grafikkarte und das war genau halt das Spiel mit AMD-Grafikkarten. Es war nicht bei mir auch so. Dass das Spiel halt einfach völlig, also die eckigen Reifen waren noch das Witzigste.
Aber Also es war richtig kaputt, das Spiel.
Ja, da haben wir, genau, das meine ich eben. Das war richtig kaputt. Da haben halt auch einfach teilweise Texturen gefehlt. Also da hast du gedacht so, wieso kann ich jetzt da nicht durch? Und dann hast du halt irgendwie festgestellt, ach, das ist wohl eine Wand hier, aber da wurde einfach diese Textur nicht geladen oder so. Und du hast gedacht, du kannst halt da in den nächsten Raum rüberlaufen. Oder also da haben Sachen nicht funktioniert. Und es war wirklich kaputt. Und das ist halt meiner Meinung nach allem Dafürhalten, was ich bisher gesehen habe, bei Unity überhaupt nicht der Fall. Das ist eher so ein paar belustigende Glitches. Aber
zur Verteidigung von Shiny und Enter the Matrix, das war bei den Konsolenversionen dann nicht so. Also da haben sie dann das Polishing und so dann auch gemacht und das so hingekriegt, dass es auf der Hardware läuft. Aber es war halt eben dieser Unsicherheitsfaktor PC anscheinend nicht auf allen Maschinen getestet. Und das passiert aber teilweise heute ja auch so. Ja. Also ich meine auch, dass bei Unity, also wenn wir jetzt schon beim Thema bleiben, dass da auch ein paar Konfigurationen gibt, Treiberprobleme. Das ist aber auch wirklich schwer zu überblicken, weil der PC, da ist ja quasi, du kannst ja nicht mit allen Konfigurationen in jedem Haushalt rechnen, im Gegensatz zu einer Konsole.
Und abschließend finde ich auch, dass sich die Spielepresse oder eben auch die Berichterstattung dann diesen neuen Gegebenheiten anpassen muss. Also Polygon macht es ja schon ein bisschen. Die haben Halo Master Chief Collection zum Beispiel jetzt eine 9,5 gegeben zum Release. Und jetzt, heute, haben sie das quasi nochmal revidiert und haben eine 8 gegeben. Und haben gesagt, Update, wir geben Abzug, weil der Server ist nicht stabil, man kann die Multiplayer-Matches nicht spielen und wird dann auch wieder aufgewertet oder eben halt auch nicht, wenn dann weiter beobachtet wird, wie sich dieses Spiel entwickelt. Und so Spiele wie Destiny zeigen halt einfach, dass es kein Spiel ist, was fertig ist, auch inhaltlich zum Release. Sondern das muss halt einfach über die Dauer beobachtet werden und weiter berichtet werden. Also so dieses klassische, wir reden in der ersten Woche des Releases über ein Spiel und danach nie wieder. Das kann es, glaube ich, heute nicht mehr sein, weil diese komplexen Produkte halt auch auf 10-Jahrespläne oder so angelegt sind, wie Destiny. Und dann muss auch die Presse da sich dran gewöhnen, glaube ich, und das begleiten, dieses Spiel in der Berichterstattung.
So Polygon und Ubisoft, die haben schon eine besondere Beziehung zueinander, oder? Den Eindruck bei den vielen Opinion-Artikeln, die in letzter Zeit so nur zu Ubisoft rauskamen.
Tja, so wie wir halt.
oder jetzt haben sie geschrieben, dass sie kein Far Cry 4 Muster gekriegt haben.
Nein, sie haben gesagt, die Testversion lief nicht.
Ach so. Das
ist ja was anderes. Ja, also wenn die Debug-Konsole nicht
läuft. Aber da gab es halt diesen Satz irgendwie so, alle anderen haben ein Muster gekriegt, wir nicht.
Nein, das steht da so nicht.
Nee?
Nein, da steht, unser Debug-Muster lief nicht. Deswegen müssen wir jetzt auf die Retail-Version warten. Du hast es so rausgelesen. Aber wir schließen jetzt ab.
Was übrigens, um ganz kurz am Polygon nochmal. um die nochmal in Schutz zu nehmen, die sind ja auch wirklich personalisiert. Also das ist ja nicht so, dass man dann sagt, euer Debug-Muster geht nicht, deswegen dann schicken wir euch halt einfach Neues zu. Eben, ja. Sondern die sind wirklich personalisiert und da ist auch teilweise auf die Disk ist dann so in diesen Code in der Mitte ist dann irgendwie der Name des Outlets eingedruckt oder teilweise sogar des Redakteurs, der das testet und
damit
so.
Damit nicht geleakt wird, dieses
Spiel. Genau, damit man dann genau sehen kann, wenn das und die werden ja auch wirklich dann vorher, das sind die Master-Versionen, bevor die ans Presswerk gehen und so, und da kannst du nicht einfach sagen, ja, da stellen wir halt nochmal eine her. Kannst du schon, aber das dauert dann halt und dann ist meistens ist dann so, dass du dann halt sagst, ja gut, dann wird's auch nichts bringen, dann schicken wir euch lieber die normale Retail-Version. Also das nur mal so zum Hintergrund.
Aber die machen bestimmt trotzdem einen Opinion-Artikel dazu.
Warum? Keine Ahnung. Irgendwas mit Gender und so wird ihnen schon einfallen.
Shirts.
Warum? Genau.
Shirts. Shirtgate.
Shirtgate.
Shirtstorm. Apropos, wir haben Insert Moin Shirts.
Yay, Überleitung.
Ja, genau. Wer Insert Moin T-Shirts haben möchte, ernsthaft jetzt, wir haben shop.insertmoin.de, da gibt's jetzt die neue Insert Moin T-Shirt Kollektion mit Liebhaberbaumwolle. Einfach mal vorbeigucken. War eine sehr schöne Überleitung, Micha. War nicht so abgesprochen, aber passte perfekt.
Und was ich mir auch jedes Mal wieder vornehme und es jedes Mal wieder vergesse, ist nochmal um iTunes-Bewertungen zu betteln.
Stimmt, das macht jeder Podcast außer wir, gell?
Ja, deswegen haben wir auch so wenig dann. Aber also da freuen wir uns auch immer sehr drüber. Also sowohl über Kommentare, aber auch gerne bei iTunes mal eine Bewertung dalassen. Und die sind auch nicht immer so scheiße wie heute, die Casts, kann ich jetzt mal dazu sagen. sondern manchmal sind wir ein bisschen besser vorbereitet und müssen nicht einfach aus dem Stegreif irgendein Thema plaudern, verfransen uns dann
völlig. Ja, ich mache jetzt den Aufreger der Woche und als Trailer vorne dran, dann klingt es professionell. Jungs, eine schöne Nacht noch. Wir hören uns.
Nacht ist es doch morgen.
Ja. Wir gehen jetzt wieder ins Bett.
Nach dem Brunch. Es ist Sonntagnachmittag.
Wir hören uns am Montag.
Ciao.
Tschüss. Tschüss.